Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Erika Miro aus Hamburg.
Und Martina Püringer aus Wien.
Wir sind Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute sind wir bei unserer Folge 125. Wir haben ein spannendes Thema, das viele von uns irgendwie irgendwann mal berühren wird. Und dazu haben wir eine Gästin. Aber ich begrüße jetzt erstmal dich, liebe Martina, meine Co-Moderatorin.
Servus aus Wien, liebe Erika, und hallo an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Eine weitere Folge von Wohnsinn und Raumglück für euch heute. Wie Erika schon erwähnt hat, mit einer Expertin, und zwar mit einer Wohnexpertin für Demenz, Susanne Wagner. Und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist und sage hallo, liebe Susanne Wagner.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin.
Ich finde auch schön, dass Sie da sind. Sie sind uns aus Basel zugeschaltet und ich finde, es ist ein spannendes Thema. Martina, sag doch mal bitte, wie bist du an Frau Wagner gekommen?
Ich habe die Susanne Wagner über LinkedIn immer wieder bemerkt mit sehr interessanten Posts. Und so haben wir auch Kontakt aufgenommen, und zwar Posts zum Thema Demenz, die sich ein bisschen unterscheiden von den anderen Postings, die ich in dem Bereich so gesehen habe, weil sie einfach, finde ich, sehr gut für dieses Thema sensibilisiert und vielleicht auch das manchmal so beleuchtet, wie man das eigentlich herkömmlicherweise nicht sieht. Und das hat mich doch neugierig gemacht und deswegen ist sie heute bei uns. Und ich danke dafür und ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie sich vorstellen.
Das mache ich doch gerne. Ja, also nochmal willkommen und ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Susanne Wagner. Ich bin Demenz-Wohnexpertin und Innenarchitektin und ich begleite Senioreneinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, demenzsensible Räume zu gestalten und Orientierung, Ruhe, Würde, Sicherheit und auch ein Gefühl von Zuhause wieder spürbar zu machen. So könnte man sagen.
Ich würde Sie bitten, doch nochmal zu sagen und zu erklären, was ist eigentlich Demenz und betrifft es eigentlich wirklich nur ältere Menschen?
Die Frage kommt ja oft am Anfang, wenn man sich mit dem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt hat. Demenz, was ist es? Man könnte so sagen, es ist eine andere Wirklichkeit, eine innere Landschaft, die auch fremd bleibt, wenn man sich nie selbst darin bewegt hat. Ne? Also so würde ich es jetzt vielleicht erklären. Aber um es auch nochmal runterzubrechen, also es ist ja ein Überbegriff für verschiedene Erkrankungen und es betrifft Erinnerung, Orientierung, Sprache, Wahrnehmung, Entscheidungen. Und es wird natürlich auch immer wichtiger im Alter. Also da ist das Risiko dann größer, dass man an Demenz erkranken kann. Sie haben es auch schon angesprochen, also es betrifft auch jüngere Menschen. Das kann wirklich so sein, also unter 50, aber auch dann über 50. Und was ich persönlich mache, also ich schaue nicht auf die Diagnose, sondern ich schaue eher, was braucht der Mensch, um sich sicher, würdevoll und verbunden zu fühlen.
Genau, das finde ich, kommt auch sehr deutlich rüber, schon in den Anfangsworten, die Sie benutzen, wenn Sie von so einer Landschaft sprechen. Ja, also da gehen Bilder auf und das finde ich einfach wirklich sehr bezeichnend, auch für die Postings, die Sie immer wieder machen.
Danke.
Könnten Sie vielleicht auch sagen, gibt es Unterschiede bei demenziell Erkrankten und gibt es da etwas, das bei allen gleich ist?
Ja, es ist nicht so einfach zu beantworten auch wieder. Also es gibt ja so viele Formen und Stadien auch. Oder es hängt auch ganz stark von der Biografie, dann wieder von der Persönlichkeit ab und auch den Gewohnheiten von dem einzelnen Menschen. Also so, dass man es nicht über einen Kamm scheren kann. Und ich meine einfach, wenn dann die innere Orientierung auch nachlässt, dann braucht es eben äußere Räume für mehr Klarheit, Schutz und Sicherheit.
Liebe Frau Wagner, was war sozusagen für Sie die Motivation, sich ausgerechnet damit zu beschäftigen?
Ja, ist auch eine gute Frage. Also es gibt verschiedene Antworten dazu. Ich habe angefangen, nach meinem Studium selbstständig zu arbeiten und ich kam wirklich über einen Kunden zu einem Pflegeheim, ein sehr großes Pflegeheim, und wurde wirklich auch für dieses 80-Plätze-Haus dann von Anfang an beauftragt. Und so ging das dann ein Haus nach dem anderen. Und so mache ich das jetzt seit über 30 Jahren und habe mich auf dieses Thema spezialisiert. Aber wenn man noch tiefer schaut und zurückschaut, dann waren meine Großeltern, haben die eine große Rolle gespielt und haben mich wie auch motiviert und mir gezeigt, wie schön es ist, auch mit alten Menschen zusammen zu sein und dass Würde auch nicht verhandelbar ist, zum Beispiel.
Ja, sehr schön. Sie haben jetzt vorher gesagt, demenzsensible Räume und dass Sie Expertin dafür sind. Können Sie vielleicht dazu ein bisschen was sagen?
Ja, was ist ein demenzsensibler Raum? Also ich würde sagen, ein Raum, der Antworten gibt. Wo bin ich? Wo kann ich hingehen? Bin ich sicher? Gehöre ich hierher? Solche Fragen, die werden da beantwortet in so einem Raum, würde ich sagen. Und es sollte klar strukturiert sein, sollte gut lesbar sein, nicht überreizen. Dann ist Licht auch eine sehr wichtige Sache, Akustik und auch, dass er beruhigt und wohnlich ist. So würde ich das beschreiben.
Mir stellt sich jetzt gerade die Frage, Sie hatten ja gesagt, Sie hatten sozusagen Ihren ersten Auftrag war ein großes Haus, eine große Einrichtung.
Genau.
Und da ist man dann sozusagen an Sie herangetreten und hat dann darum gebeten, dass Sie eben demenzsensible Räume gestalten. Mich würde noch mal interessieren, inwieweit eben auch demenziell Betroffene, also Erkrankte und Angehörige ihren Teil daran geleistet haben. Also wie sehr sind die beteiligt und wie lesen Sie eigentlich die Bedürfnisse? Sie sagen ja, es gibt so unterschiedliche Ausprägungen, dieser Krankheiten und auch unterschiedliche Stadien. Wir einigen uns wahrscheinlich darauf, wenn wir über Demenz sprechen, dass wir dann über das Vergessen sprechen. Also das viele.
Vielfach, ja.
Aber wie gehen Sie damit um, dass sozusagen auch bewohnende Leutchen, die davon betroffen sind, dass sie das abfragen?
Also in erster Linie geht es darum, zu beobachten. Ich könnte ein Beispiel erzählen.
Ja, gerne.
Ich war in einem demenziellen Wohnbereich und da gab es so einen Rundlauf. Wenn Menschen mit Demenz sehr bewegungsfreudig sind, dann nutzen die das auch gerne, ne? Und in diesem Rundlauf waren an der einen Seite ganz viele Türen und die waren alle verschlossen. Und ich habe so gemerkt, dass viele Menschen, die sich da bewegt haben in dem Korridor, die haben einfach da dran gerüttelt. Und dadurch ist natürlich eine wahnsinnige Unruhe entstanden. Und mir war klar dann plötzlich, dass es nicht an diesen Menschen liegt, warum die unruhig sind, sondern es lag an dem Raum. Und ich glaube, da muss man wirklich genau hinschauen, was passiert, was ist los, wenn ich mich wirklich einlasse auf das Thema Raum, Wohnen und Demenz.
Ja, es ist ja auch so ein Thema mit der Orientierung. Mir fällt jetzt auch gerade ein Beispiel ein von so einem Haus, das ich mal analysiert habe. Und da hatten die wirklich das Problem, dass ihnen sozusagen die Bewohner davongelaufen sind. Ja, also das hatten die im Vorfeld gar nicht bedacht. Die sind ihnen mehrfach dann sozusagen entkommen. Und ich finde das irgendwie, es klingt auch so arg, weil man will ja auch niemanden einsperren. Also auch diese Gratwanderung zwischen das, was Sie sagen, dass man Sicherheit gibt, Orientierung und Schutz geben soll,
Genau.
räumlich, nicht? Aber ohne, dass der Mensch das Gefühl hat, er ist jetzt da eigentlich gezwungenermaßen ein bisschen eingesperrt oder so. Das soll ja auch nicht entstehen. Und das ist schon eine sehr feine Klinge, ne?
Unbedingt,
Ja.
unbedingt.
Und ich finde auch so spannend, was Sie jetzt gerade berichtet haben. Es war ja ganz toll, sich vorzustellen, so diesen Rundlauf und diese verschlossenen Türen und jemand, der sozusagen bewegungsaktiv ist, läuft da rum und rüttelt überall. Nun gibt es ja aber auch die anderen, die dann irgendwie still in sich gekehrt da irgendwie sitzen. Und ich finde, das sind so unterschiedliche Bedürfnisse, die ja alle befriedigt werden müssen. Und wie können Sie da die Brücke schlagen? Gerade auch vielleicht an diesem Beispiel.
Ja, weil Sie gerade das Thema Ruhe auch angesprochen haben. Auch das ist wahnsinnig wichtig. Wir brauchen Schutzräume. Wir brauchen Zonen, wo sich die Menschen auch mal zurückziehen können, aufhalten können. Und es muss ja, finde ich ganz wichtig, nicht nur das Zimmer sein, weil man möchte ja in der Gemeinschaft auch sich bewegen. Und da schlage ich oft so Raum im Raum Situationen vor, die man also durch Einbaulösungen, aber auch durch, ich sag mal, Möbel wie ein Highbeck-Sofa sehr gut lösen kann. Und Dann ist nämlich die Möglichkeit wunderbar, dann habe ich meine, ich sag mal, Kuschelecke, ja, und kann quasi von meinem Zimmer auch in den öffentlichen Bereich gehen, wo die anderen sind, habe trotzdem eine gute akustische Wirkung, habe meine Decke und mein Kissen bei mir und bin aber in der Gemeinschaft und kann da dann sein und auch ein bisschen wegdösen oder auch mitmachen.
Ja, dieses Thema Selbstbestimmung würde ich gerne auch noch mal ein bisschen vertiefen. Das ist ja etwas, was uns Menschen sozusagen ja innewohnt. Wir haben ja wirklich ganz unterschiedlich das Bedürfnis, sich zurückzuziehen oder eben teilzuhaben. Und können Sie das durch Räume gestalten?
Es ist schon auch immer sehr wichtig, wie jetzt die Menschen, die dort arbeiten, auch, sagen wir mal, eingegroovt sind mit ihren Menschen, die dort leben. Also das ist ja wie eine Einheit dann irgendwann, ne? Und dann wissen die schon ganz genau, was es jetzt bedarf, so über den Tageszyklus hinweg. Aber sicher, ich sag mal, Farbe ist auch ein wichtiger Punkt, der uns hilft, natürlich auch Schutz zu vermitteln, je nachdem, welche Farben ich auch einsetze und in welchen Kombinationen ich das mache in dem Raum. Ich sehe alles als Ganzheit und jedes einzelne Detail spielt eigentlich eine Rolle, bis hin zu einem Kissen, so würde ich das beschreiben.
Ja, sehr schön. Also dieser ganzheitliche Gedanke inspiriert mich total, gerade bei demenziell Erkrankten.
Ja, und ihr habt ja jetzt eigentlich schon ein Thema angerissen, und zwar irgendwie sind es diese Stimuli, über die wir immer sprechen in der Wohn- und Architekturpsychologie, wo man sagt, Raum braucht eigentlich also für uns Menschen in der Wahrnehmung auch gewisse Reize. Das sollen aber nicht zu viel sein und sollen auch nicht zu wenig sein. Wie verhält sich das jetzt eigentlich bei Ihrer Raumgestaltung? Also Sie können uns gerne auch ein Beispiel geben. Jetzt haben Sie schon gesagt, Farbe, aber Material, Licht und auch diese Anzahl von diesen Reizen. Also ist das eher reduziert? Gibt es da eine Regel? Ist da etwas, auf das man immer achten sollte?
Also Regeln würde ich sagen, gibt's wohl oder Hierarchien, ja, wenn wir davon sprechen wollen, die da für mich heißen Wand, Boden, Decke. Wenn ich das zuallererst gestalte und schaffe, das gut zu machen, so sage ich es auch meinen Kunden in der 1:1-Beratung immer, dann haben wir schon fast 75% vom Raum gut gestaltet. Weil da so viel passiert über Reflexion, über Lichtspiel, über Tag- und Nacht-Rhythmuszyklen, dass im Prinzip dann klar wird, wo fängt jetzt der Boden an und wo hört die Wand auf, ja? Und das spielt natürlich zum Thema Orientierung auch wieder eine große Rolle, dass ich Kontraste auch schaffe, die wieder für Sicherheit sorgen und auch dann wieder Details einbringen, wie ich würde sagen, ein Handlauf ist zum Beispiel sowas oder auch ein Kissen, das oft therapeutisch auch wirken kann, weil man es ja so an sich drücken kann und das mehr ist als einfach nur ein Accessoire oder Dekoration.
Ja, sehr spannend. Ich habe auch in der Familie jemanden gehabt, der dementiell erkrankt war. Und der war auch nachher in einer Pflegeeinrichtung untergebracht. Und dort hatten sie sozusagen eine Fake-Bushaltestelle
Oh
eingerichtet.
ja, die
Also,
berühmte.
ja, die berühmte. Es ist ja für die, die nicht daran erkrankt sind, erstmal tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ja, so an eine Bank, eine Bushaltestelle in einem geschlossenen Raum, womöglich steht dann noch ein dekorativer Koffer daneben und so. Das fand ich schon wirklich sehr spannend und sehr lustig irgendwie, aber trotzdem saßen da auch wirklich Menschen. Gestalten Sie sowas auch oder gibt es da auch noch weitere Beispiele, die was
Bestimmt,
da
ja,
haben?
bestimmt. Es ist wirklich ein sehr plakatives Beispiel, das bestimmt auch funktionieren kann bei dem einen oder bei der anderen. Ich würde so sagen, es geht um Ankerpunkte, die man setzen sollte in einem Raum,
Was wären das für welche?
wo ich zum Beispiel gern hingehe, ja, wo ich sehe, ah, da ist eine Nische oder ah, da ist ein Sessel, da liegt ein rotes Kissen drauf, ja, da gehe ich jetzt mal hin, zum Beispiel sowas, ne?
Vorher haben Sie gesagt, diese Highback-Sofas oder eben auch so
Richtig, ja.
Einzelfauteuils, sage ich einmal, die wirklich auch über den Kopf gehen, wo man sich halt so ein bisschen
Genau.
reinkuscheln kann und rausschaut. Also das wird also von den Einrichtungen, die ich kenne, da wird das immer ganz toll angenommen. Was ich auch gerne anreißen würde, ist das Thema, das habe ich wahnsinnig oft erlebt, dass man wirklich das so, dass das akustisch so ein Drama ist oft einmal. Ja, da gibt es dann ja auch in den Zimmern der Bewohner und Bewohnerinnen solche Signaltöne, dass die, ich sage jetzt, die Betreuerin weiß, da ist jetzt im übernächsten Zimmer irgendwas und die muss jetzt da hinlaufen und das ist total penetrant oft.
Ich möchte noch was ergänzen. Zum Beispiel auch, es gibt auch Menschen, die schreien. Die schreien also furchtbar viel. Ich finde, das ist auch noch etwas, was sich eben nicht so leicht abstellen lässt.
Also es gibt viele Sachen, die stören können, ja. Und das können leise und laute Geräusche sein. Und es ist klar, dass bei Demenz einfach die Reize, die werden schlechter gefiltert und ein lauter Raum wird einfach anstrengend. Und die Folgen sind dann oft, dass die Menschen, die das dann nicht ertragen können, sich zurückziehen oder dass sie auch gereizt reagieren, ne? Und dann kann sich das potenzieren. Und ich meine einfach, dass der Raum hier eine wichtige Funktion hat, die dazu beitragen kann, dass wir das halt auch besser in den Griff kriegen können. Und ich würde mal sagen, Akustik ist dann einfach nicht nur Technik, sondern es hat auch was mit Würde, Ruhe und Beziehungen und Kommunikation zu tun.
Ja, das finde ich ganz stark so, weil ja, wenn man sich vorstellt, man lebt jetzt da drinnen nicht, man ist vergesslich, man weiß dann, erinnert sich nicht mal oder weiß nicht genau, wo man eigentlich hingehen kann und was da auf einen wartet. Und dann diese Akustik, die man nicht abstellen kann. Also da finde ich, das macht schon, dass man sich so ein bisschen ausgeliefert fühlt auch. Also egal,
Unbedingt.
wenn man jetzt vergesslich ist oder nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen,
Ja.
dass das wirklich angenehm ist, ne?
Ja. Und es hat auch keine Aufenthaltsqualität, also
Nee.
sowohl nicht für die Bewohnerinnen wie die Bewohner, für die Mitarbeiter auch nicht. Die sind dann am Abend gerädert nach so einem Tag, ne?
Ja.
Und müssen am nächsten Tag dann wieder in die Einrichtung, ja.
Und auch die können gereizt sein, nicht?
Ja, klar.
Unbedingt, ne? Ja.
Ja,
Und
weil.
als Angehörige, wenn ich das noch sagen darf, oder Angehörige oder auch Besucherin, dann magst du da gar nicht zu Besuch kommen.
Ja.
Und da müssen wir Sorge tragen mit verschiedenen räumlichen Aspekten. Ich kann die jetzt auch nennen, wenn Sie wollen, aber ich glaube, das Gesamte ist wichtig, erstmal zu
Ja.
verstehen.
Ja, ich würde gerne noch ein anderes Thema ergänzen. Martina hatte ja nach der Akustik gefragt und diesen Stimuli und diesen Reizen. Sie haben ja gesagt, leise als auch laute kann irgendwie störend und zu Stressempfinden fühlen. Mich würde jetzt noch mal das Thema Natur interessieren. Wir wissen aus der Forschung ja, dass Natur eine gewisse Wirkung auf uns Menschen hat, tatsächlich auch in Krankheitsfällen und
Genau.
was beruhigend auf uns wirken kann. Inwieweit kommt die zum Einsatz und inwieweit müssen Sie da eigentlich Ihre Auftraggeber oder Geberinnen irgendwie auch überzeugen? Weil das ist ja auch, finde ich, ein bisschen heikel. Also außen ist Natur natürlich etwas, wohin man schauen kann, aber innen drin ist sie ja auch sehr hilfreich. Und da fällt mir wieder so ein, jemand, der vielleicht vergessen hat, was so eine schöne Pflanze kann, grabbelt da vielleicht irgendwie Erde raus oder zupft Blätter ab oder Blüten oder so. Also ich finde das irgendwie auch ganz spannend. Erzählen Sie uns bitte darüber.
Ja, also Natur im Haus, echte Natur wie Pflanzen oder Blumen, das kann eine Herausforderung sein in so einem Wohnbereich, ganz klar, weil wie Sie sagen, dann wird es vielleicht abgezupft oder wird anders benutzt, als wir uns es vielleicht vorstellen. Na, dann kann man sich fragen, lassen wir das zu oder tun wir da jetzt einfach was maßregeln? Generell geht es für mich darum, wie kann ich als Innenarchitektin, als Dimensionsexpertin die Natur von draußen nach drinnen holen? Wie kann ich den Transfer schaffen? Ja, innenarchitektonisch, räumlich. Und das gelingt natürlich auch wieder über die Ganzheit, über verschiedenste Elemente, also sprich über farbliche Stimmungen, auch über Licht, wie sich das über den Tagesrhythmus im Raum verteilen darf, über vielleicht auch Lichtkonzepte, über die wir sprechen. Modulierbares Licht, sowohl tagsüber wie auch nachts. Das hilft dann auch Menschen, die ja sehr viel im Innenraum auch sich bewegen, wieder mehr oder weniger ein Gefühl dafür zu bekommen, was Natur sein kann oder auch mal war.
Sehr interessanter Aspekt dabei auch das Licht, weil ja diese Übersetzung von der Natur in die Innenräume auch sehr, sehr viel mit Licht zu tun hat, auch mit Schatten und mit der Möglichkeit auch zu strukturieren einen Raum, ja, wenn auch irgendwo mal ein Lichtpunkt ist oder es ist eben ein Schatten. Es gibt da auch so diese, oft sieht man auch diese unter Anführungszeichen Krankenhausgänge, die mit Folien beklebt sind und kommt nur in gewissen Teilen kommt das Licht durch und an anderen nicht. Und das macht natürlich räumlich was komplett anderes. Finde ich auch irgendwie interessant, über das nachzudenken.
Nochmal zu den Farben. Sie hatten ja gesagt, Farbkonzepte. Entspringen diese Farbkonzepte jetzt Ihrer eigenen Überzeugung so oder Ihrem Wissen, Ihrer Expertise, dass Sie sagen, ich weiß, diese Farben wirken eher ruhig oder die wirken eher sozusagen in den Kreativbereich hineinreichend oder auch stimmungsaufhellend? Arbeiten Sie da auch mit jemandem zusammen, der sich damit auskennt?
Im Prinzip ist es alles jetzt mal entstanden auf dieser Learning by Doing. Über diese Jahre, wo ich jetzt in den Einrichtungen mit so vielen Einrichtungen gearbeitet habe, da ist es entstanden. Da habe ich wie gesehen, was auch funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn man es zusammenfassen wollen würde, was ich ja schon gesagt habe, also diese Hierarchien zu beachten, Wand, Boden, Decke und dann erst über die Textilien oder auch Möblierung oder Dekoration und Licht spricht, dann haben wir schon mal viel gewonnen. Und Farbe an sich, für mich oder auch für diese Menschen, die mit dieser Disposition leben, da ist es sehr wichtig, wie eine Hülle zu schaffen. So würde ich das auch beschreiben. Hülle und Schutz. Und wie schafft man das? Also meiner Meinung nach, wenn ich über Wandfarbe und Deckenfarben spreche, dann sind es meistens nicht so gesättigte Farben, weil das sehr große Flächen sind. Ja, da geht es mehr um Atmosphäre und das wirkt dann subtil. Und bei einem Boden ist es wieder wichtig, dass wir den eher der Erde zuordnen, damit Sicherheit und Orientierung entsteht.
Ja, genau.
Ja, das sind eigentlich sehr schöne Worte auch, die wir in der Architekturpsychologie, würde ich sagen, fast gleich verwenden. Und es würde mich jetzt auch interessieren, Frau Wagner, haben Sie, also ist Ihnen die Architekturpsychologie geläufig? Haben Sie da Erkenntnisse daraus oder ist das ein neues Thema? Oder basiert das alles, also was ich super finde, ja, nicht falsch verstehen, ich finde es super, dass das evidenzbasiert ist, weil das ist eigentlich ein wahrer Schatz. Und das wäre ja auch noch eine Frage gewesen, ob Sie denn, wenn Sie schon viele derer Projekte gemacht haben, so quasi Ihre Expertise, also dieses Know-how auch weitergeben können, ja, an andere, die auch bauen und die vielleicht davon profitieren könnten, nicht schlussendlich
Genau.
dann, ja, alle, die da drinnen das betreiben und auch die Bewohner. So, das waren jetzt
Jawohl.
viele Fragen auf einmal, bitte.
Viele Fragen auf einmal, genau. Also Architekturpsychologie, kurz darauf einzugehen, ja, das ist, sehe ich auch so sehr nah dran. Also wie Räume verhalten, Wohlbefinden und Kommunikation, Identität beeinflussen. Ne? Also ich glaube, da sprechen wir sehr schneller gleiche Sprache, gell? Die andere Frage, die Sie noch hatten, und da haben Sie mir jetzt eigentlich schon den Vorschuss geliefert. Also ich bin gerade dabei, auch ein Online-Weiterbildungsprogramm auszuarbeiten zum Thema Wohnen und Demenz. Und es soll interdisziplinär funktionieren für Planer und Planerinnen, für Träger und Pflegende und für Menschen, die auch Produkte in diesem Gesundheitsbereich veräußern. Und mir war so wichtig, dass wir da einfach mal zusammenkommen, weil ich in meiner Praxis das immer wieder erlebt habe, dass man da viel zu wenig miteinander spricht.
Ja, das ist schön. Ich habe mich angemeldet zu diesem Seminar.
Ja, das ist doch gut. Das ist die Masterclass, die
Genau.
jetzt am 2. Juli auch stattfindet, wo ich herzlich dazu einlade, ganz
Ja.
klar. Danach kann es auch noch eine Fortsetzung geben, sozusagen, wenn Sie sich anmelden wollen für eine Schulung.
Alle diese Infos verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, dass man sie da leicht findet und dieses Angebot auch. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema Räumen kommen. Also Sie sagten ja, Sie beraten Einrichtungen, Pflegeheime, Gesundheitshäuser, wie auch immer wir
Genau.
sie nennen wollen. Wie ist es eigentlich, wenn sich jemand sich an Sie wendet und sagt, ich lebe in einem Einzelhaus mit meinem Partner, wir sind jetzt beide alt. Wir haben festgestellt, er hat Demenz, es ist also diagnostiziert und ich muss Angst davor haben, nach draußen zu gehen und vielleicht nicht wieder reinzukommen, weil jemand die Tür hinter mir absperrt oder so. Beraten Sie dort auch und wie anders wäre Ihre Beratung eigentlich für diesen Bereich? Denn wenn ich das richtig verstanden habe, Martina, denkst du ja, dass es gut wäre, möglichst viele Menschen lange bei sich zu Hause wohnen zu lassen?
Das einerseits, aber natürlich auch, dass man von dem Know-how profitiert, weil man sieht ja, also es ist auch in Österreich so, es entstehen wahnsinnig viele Wohnanlagen für diese Art der Betreuung. Und ich denke mal, da ist es eigentlich auch total wichtig, und es wäre auch meine Frage, ob dieses Know-how irgendwo zusammengeführt wird, ja, weil Sie sind jetzt Expertin, aber ich denke, da gibt es wahrscheinlich eben andere auch noch, ja, und Ich meine, irgendwo müsste man doch das gebündelt finden können.
Vollkommen richtig. Also ich glaube, es wäre sehr wichtig, auch hier Gemeinschaften zu bilden, die es ja teilweise schon gibt. Also ich war jetzt eben letztes Wochenende auf einer Veranstaltung Demenz Meet Basel. Da kommen dann auch solche Menschen zusammen, interdisziplinär aus den verschiedensten Bereichen. Aber auch das Thema Planung müsste sich natürlich bündeln. Und ich habe das Gefühl, das ist eher am Anfang, dass die Leute gerade aus planerischer Sicht sich zusammenfinden. Da gibt es noch einiges zu tun. Sehe ich ja auch jetzt mit meinen Öffentlichkeitsarbeiten, die ich leiste. Und ich sehe, wie stark da auch die Resonanzen sind, ja, und die Leute auch interessiert sind. Und wenn Sie jetzt fragen, wie ist es mit Einrichtungen oder Privaträumen? Also da muss man fein unterscheiden auch wieder. Also ich komme ja klassisch aus dem Bereich Einrichtungen zu gestalten in große Häuser, ja, große Räume, unterschiedliche Zonen. Und wenn jetzt das heißt, wie kann ich mein Zuhause auch verändern, dann gibt es da schon auch Unterschiede zum Thema Routinen, ne? Lieblingsplätze, wie ist das Bad sicher, wie geht die Orientierung in der Nacht, was ist mit Treppen und Übergängen? Da würde ich sagen, zu Hause die Vertrautheit erhalten und bei einer großen Einrichtung, da geht es dann um Orientierung, Wegeführung.
Ja.
Alles, was wir schon gesprochen haben.
Darf ich noch eine Frage stellen, wie sehr Sie eigentlich Pflegeeinrichtungen überzeugen müssen? Oder wird das, rennen Sie dort offene Türen ein und die sagen, Sie sind uns sehr, sehr willkommen? Jede unterstützende Hilfeleistung nehmen wir gerne und dankbar an. Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ja, die ist sehr unterschiedlich. Also es bedarf doch einiger Vorgespräche und einer Sensibilisierung zu meinem Thema, weil das wirklich ein ganz spezieller Fokus ist auf die Innenräume, die aber so wichtig sind und die so viel ausmachen an diesem Corporate Design, wenn man so will, für dieses Haus. Ja, also es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, wenn man es mal so anschaut. Ne? Ganz klar. Ich darf sagen, dass ich manchmal in Konkurrenz stehe zur Architektur. Heißt, wenn jetzt ein Bauherr, eine Bauherrin ein Architekturbüro beauftragt hat oder durch einen Wettbewerb entschieden wurde, dann kann es oft so sein, dass sich das ganze Team auf dieses Architekturbüro verlässt, ja, um dann zu hören, wir haben aber vielleicht noch nie ein Pflegeheim gestaltet. Wir haben aber vielleicht keines Spezialwissen zum Thema Demenz. Und dann komme ich ins Spiel.
Ja,
Dann wäre es
wunderbar.
super, wenn Sie mich dann auch reinholen könnten.
Ja, genau, nämlich auch rechtzeitig. In der Architekturpsychologie geht es uns ja genauso eigentlich mit den Themen. Da
Genau.
ist es eigentlich auch unabhängig von der Art des Gebäudes, ja. Je früher du quasi diese Fachexpertise mit an Bord holst, desto besser kann das auch integriert werden in die ganze Planung. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie da sagen, dass Sie da manchmal ein bisschen in Konflikt stehen. Eines fände ich natürlich da in dem Sinn sehr, sehr gut, wenn jetzt diejenigen, die das ausschreiben, vielleicht auch diese Kriterien speziell schon mitformulieren, damit die Büros auch wissen, aha, wir sollten uns vielleicht schon darum kümmern, weil wir können, wenn wir keine Expertise haben
Danke,
in
ja.
diesem Bereich, macht nichts, aber dann holen wir uns bitte jemanden an Bord, der das Know-how, das entsprechende hat.
Ja, aber wir wissen es ja auch bei allen anderen Räumen. Man kann ja eben durch Unterstützung so viel, ja, verändern und positiv gestalten. Das wissen wir alle drei, denke ich. Und da kann man wirklich doch eine ganze Menge machen.
Also es ist vielleicht noch ein wichtiger Satz. Sie haben das Richtige angesprochen, Frau Böhringer. Es geht oft darum, auch zu wissen, was will ich und wie beschreibe ich das? Also da fängt es nämlich auch schon an. Und das wissen viele nicht. Wie kann ich jetzt meine Bedürfnisse auch in Worte fassen für das, was es in den Räumen dann braucht? Und da braucht es dann manchmal auch wie eine Übersetzung, die ich dann liefere, ja, und wie eine Brückenbauerin, die ich dann sein kann.
Ja, ich würde gerne zum Schluss noch eine Frage stellen. Evaluieren Sie sozusagen auch Ihre Umgestaltungsmaßnahmen, dass Sie also auch hinterher immer noch mal in die Häuser zurückgehen, wenn die schon eine Weile laufen und dann auch mit dem
Ja.
Personal sprechen, aber vielleicht auch mit Leuten, die dort sich aufhalten und sagen, wie fühlst du dich hier? Oder wie Sie sagen, Sie beobachten ja sehr. Wie
Ja,
ist das?
das mache ich sehr gern, dass ich wirklich lange Kontakt halte, auch zu den Einrichtungen über Jahre. Und entweder dann, sagen wir mal, nach einem halben oder nach ein, zwei Jahren auch nochmal auf die Häuser zugehe und abfrage, wie geht's euch damit? Hat da alles funktioniert oder was können wir noch tun? Aber auch manchmal nach viel, viel mehr Jahren, dass ich in die Häuser reingehe und mir das dann nochmal anschaue, prüfe, wie sind auch Abnutzungen passiert, ja, in welchen Bereichen und so. Wie hat sich das Ganze auch bewährt? Die Polsterstoffe, die ja vielfach gewaschen werden, sehen die noch gut aus und so weiter. Also solche Dinge liegen mir sehr am Herzen, ja.
Oder hat jemand einen Sessel umgeschoben?
Ganz genau, steht er noch
Ja.
an dem Ort, wo wir mal
Genau.
gedacht haben, da steht er richtig, ne?
Genau. Ja, dadurch kommt ja auch diese Evidenzbasiertheit zustande, nicht? Ich möchte am Schluss, das wollte ich am Anfang eigentlich schon noch zwei Zahlen einschmeißen. Und einmal für Österreich gibt es laut Schätzung aktuell circa 170.000 Menschen, die von Demenz betroffen sind. In Deutschland sind es aktuelle Schätzung 1,8 Millionen. Es sind Schätzungen, weil es kein Register für Demenzerkrankte gibt. Aber ich finde, diese Zahl, die sollte auch noch einmal ausgesprochen werden.
Sehr gut, Martina. Liebe Frau Susanne Wagner, herzlichen Dank für Ihre
Gerne.
Expertise, für das Gespräch. Ich habe gemerkt, wie viel doch mit der Wohn- und Architekturpsychologie sich berührt. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie sich dieser Nische besonders angetan haben und werde in Zukunft Ihre LinkedIn-Posts etwas deutlicher und genauer lesen und dann auch
Super,
kommentieren.
da freue ich
Vielen
mich.
Dank nach
Ja,
Baden.
danke
Ich
Ihnen.
grüße.
Ja, herzlichen Dank natürlich auch von mir. Es hat Freude gemacht, mit Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Und ich sage jetzt schon mal Danke an alle, die uns zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Liebe Grüße aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.